auf jeden Fall eben habe ich mich dort sehr wohl gefühlt über dieses Wochenende. Und als ich wegging, sagte der Pater Paolo zu mir, ich sage dir nicht auf Wiedersehen, weil morgen kommst du ja wieder.
Pater Jens Petzold wurde in Berlin geboren, wuchs in der Schweiz auf und hatte mit Glauben und Religion nichts am Hut. Ein Sabbatical und eine Reise in den Mittleren Osten veränderten sein Leben grundlegend. In Syrien lernte er das Kloster und die ökumenische Gemeinschaft von Marmoussa kennen. Er war fasziniert und konnte nicht mehr loslassen. Es folgten die Taufe, der Klostereintritt und 2012 die Weihe zum chaldäisch-katholischen Priester. Seit 2012 lebt er im Marienkloster in Sulaimaniyah im Nordirak, das er aufgebaut und revitalisiert hat. Wie lebt es sich als katholischer Priester in einer muslimischen Gemeinschaft? Wie geht es den verbliebenen Christen dort? Wie gelingt ein multireligiöses Zusammenleben? Darüber spricht Pater Jens Petzold in der aktuellen Folge von Orden on Air.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Pater Jens Petzold, schön, dass Sie in Österreich zu Besuch sind und dass Sie sich Zeit für den Podcast bei uns genommen haben.
Hallo, danke für die Einladung bei Ihnen hier bei den Ordensgemeinschaften von Österreich. Danke.
Darf ich gleich zu Beginn mit einer sehr persönlichen Frage einsteigen? Ich habe gelesen von einem katholischen Priester inmitten einer muslimischen Welt. Sie hatten ursprünglich eigentlich mit Religion, Kirche, Glaube nichts am Hut. Wie kam es zu diesem Sinneswandel vom Atheisten zum chaldäisch-katholischen Priester?
Ja, das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Da sind, glaube ich, als von 16 an war Spiritualität immer irgendwo im Hintergrund. Das hat aber dann eben, wie gesagt, dann so unterschwellig hat das gearbeitet, bis dann 1993 ich mich entschlossen habe, in den Fernen Osten zu reisen. Und dann nach einem Jahr der Reise kam ich nach Damaskus. Was hat mich auf diese Reise gebracht? Eine Sache war ganz sicher die Frage nach den vielen Religionen. Damals war ich noch so ein bisschen auf dem Ding, dass das da eine spirituelle Kraft gibt, die mehr oder weniger Vakuums ausfüllt, sagen wir mal, ne? So ein bisschen wie Wasser. Und das war so ein bisschen meine Haltung. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass das Persönlichkeit ist, dass dort jemand ist. Das war damals noch nicht ganz so entwickelt, würde ich sagen. Dann in Damaskus und auch schon vorher wurde ich oft gefragt, wie denn das ist in Europa. Also das war eine sehr gute Übung, sich über meinen Hintergrund Gedanken zu machen, zu erforschen, was komme ich denn eigentlich her, was ist mein Fundament, kann ich sagen, mein kulturelles Fundament auch. Und dann in Damaskus hat mich eine Zufallsbekanntschaft eingeladen nach Der Marmoussa. Der Marmoussa, der ist ein Kloster. Mar ist der Heilige, Herr, aber meistens wird es benutzt als der Heilige. Und Musa ist Moses. Ja, das hat mich interessiert. Wir hatten dort auch, ich erinnere mich nicht richtig, aber ganz sicher hatten wir gewisse Gespräche mit Pater Paolo, mit dem damaligen Pater Jacques Murat, der heute der Erzbischof von Homs, Hammer und Nebek ist, also die große Diözese, syrische katholische Diözese im Zentrum von Syrien. Und das, wo ich mich richtig ganz klar erinnere, ist mein Staunen über die Gastfreundschaft der Gemeinschaft damals. Das war noch eine sehr kleine Gemeinschaft, da waren drei, sagen wir mal, permanente Gäste, zwei Priester, die dort das Gelübde schon gemacht haben, oder ein Versprechen gemacht haben. Pater Paolo ist ja Jesuit, aber eben beide, Pater Jacques und Pater Paolo, waren dort wirklich engagiert im Kloster. Ja, zurück zur Gastfreundschaft. Da waren ungefähr 60 Personen dort, 40 junge Frauen aus Hasake zusammen mit einer Nonne und viele anderen Personen, die dann auch in Schlafräumen, ein bisschen wie Sardinen, geschlafen haben, weil da waren nicht sehr viele Plätze in der Zeit. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben, glaube ich, auch schon über andere Religionen und so gesprochen. Auf jeden Fall habe ich mich dort sehr wohl gefühlt über dieses Wochenende. Und als ich wegging, sagte der Pater Paolo zu mir, ich sage nicht auf Wiedersehen, weil morgen kommst du ja wieder. Ich war für längere Zeit in Damaskus, weil ich bin dort 7 Monate geblieben. Und so habe ich eben dort angefangen, Arabisch zu studieren und bin dann dort auch, dadurch hatte ich ein längeres Visum. Das war mit einer der Gründe auch in Syrien. Und dadurch bin ich dann 2 Wochen später dann wiedergekommen, war ja immer noch da mit Freunden, habe gesagt, ja gut, das ist ein schöner Ort, den müsst ihr sehen, das ist schön. Und dann sagte mir der Pater Paolo, als ich da wieder abreise nach diesem zweiten Wochenende, ja, hör mal, bleib doch hier für 2 Wochen. Da habe ich gesagt, ja, ich muss ja zurück zum Kurs. Das dritte Mal, das war fast einen Monat später dann meinte er, bleib doch hier für 2 Monate, mach die ignatianischen Exerzitien und ja, ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Nachlauf. Und man merkt schon, da sind wir in einer gewissen Auktion. Und dann nachher, das vierte Mal, als ich vorbeikomme, sagte er mir, bleib doch hier für ein Jahr Spiritual Research. Und das hat mich interessiert. Ich war zwar schon ziemlich im Rückstand mit meinen Reiseplänen, also war schon mindestens ein halbes Jahr verspätet. Ja, ich habe mir dann das hin und her überlegt, fast einen Monat. Und dann nachher habe ich dann gesagt, ja, Pater Paolo, ich würde gern dieses Jahr machen. Und dann sagt er, ja, gut, und dann bist du hier für dieses Jahr. Dann nimmt mich der Pater Jacques auf die Seite und sagt, weißt du, was heute für ein Tag ist? Und ich sage, nee, ja, Sankt Antonius der Große, also Sankt Antonius der erste Mönch im und dann mal lachte er und meinte, ja, ja, okay. Weil ich hatte ja da gar keinen Hintergrund. Ich habe dann später sein Leben nachgelesen. Ja, und aber ja.
Das heißt, der Pater im Kloster hat irgendwie ihre Sehnsucht dorthin auch gespürt und sie sind auch wieder gekommen und sind dann ja auch geblieben.
Ja, ich bin dann dieses Jahr erstmal geblieben, war sogar ein bisschen länger, im Frühling 96, also es war Ende 95 habe ich gefragt, Jänner 95 habe ich gefragt und dann bin ich über dieses Jahr geblieben und dann im Frühling 96 habe ich den Pater Paolo gefragt, kann ich hier dann getauft werden? Ich bin ja aus einer Familie, nach der Familienmehr schon die Urgroßväter ausgetreten sind aus der Kirche. Alte Berliner Sozialisten, fast alle Familienmitglieder irgendwo in der Politik tätig. Ja, dann hat der Paolo gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob ich getauft werden kann, ja, ganz klar. Frage ich ja, wann denn? Sagt er, ja, das ist auch ganz klar, weil in 2 Wochen ist ja Ostern, in der Osternacht.
Dann ist ja auch ein paar Jahre später, oder ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, auch die Priesterweihe gekommen. Also Sie haben ja auch dann diesen Schritt gewagt.
Ja, also noch zudem, dann eben bin ich getauft worden 96 und bin weggegangen. Ich war sehr angezogen von Mambusa. Man konnte so viele Leute treffen, man konnte sich austauschen mit Franzosen, Engländern, Deutschen, Schweizern, mit Lokalen, wenn man die Sprache verstanden hat oder wenn sie wenigstens Französisch konnten, weil Syrien war ja sehr französisch geprägt. Und dann das war für mich schon fast ein bisschen zu attraktiv, irgendeine Entscheidung dort zu treffen. Aber ich war sehr angezogen. Dann bin ich wieder zurückgegangen in die Schweiz, auch wegen administrativen Sachen nötig waren. Und dort habe ich dann intensiv nachgedacht, will ich denn da wieder zurück? Mönchstum, das ist jetzt nun gar nicht auf meiner Linie, mindestens nicht christlich. Ja, oder war nicht auf meiner Linie, das ist ja was ganz Neues in meiner Wahlliste, sagen wir mal. Und dann habe ich mich entschlossen, 3 Monate später, ich gehe wieder zurück. Und damit hat dann angefangen mein Eintritt ins Noviziat, Weihnachten 96 und dann 2000, der ewige Profess. Dann war eine Zeit des Studiums in 2002 dann, sind die Schwester Huda und ich nach Rom gegangen, um dort unser Studienhaus zu gründen, das heute noch besteht in der Nähe von Rom. Und 2010 kam ich wieder zurück. Und hatte dann das Gefühl, ja, jetzt kann ich mal für 2 Jahre hier sein. Wir hatten schon Pläne, so nach Iran zu gehen oder so. Die haben sich aber langsam immer mehr geschlossen. Da hat man gemerkt, dass da nicht viel Möglichkeit ist für eine neue Gemeinschaft. Die meisten Gemeinschaften, die dort waren, die meisten Orden, die konnten gerade mal die Personen auswechseln, die da schon vor Ort waren, aber sie konnten nichts Neues machen dort. Und dann kam eine E-Mail von dem damaligen Erzbischof Luis Sacco von Cook, der dann später und heute noch der Patriarch ist von der chaldäischen Kirche, ob Pater Paolo nicht gerne ein Haus in Sulaimaniyah im Irak aufmachen möchte. Das war damals war es nicht wirklich seine Diözese, aber er hat dort die Verwaltung übernommen dieser Kirchgemeinde. Und nachdem wir dort eine Reise hingemacht haben und uns das angeschaut haben, haben wir dann gesagt, ja, das machen wir als Gemeinschaft. In der Gemeinschaft wurde dann entschieden, dass ich dort erstmal vor Ort sein werde. Und dann war die Idee, dass die Gemeinschaft rotiert, so dass er alle 2 Monate jemand Neues und dann hin und her reist, sagen wir mal. Das war damals noch möglich, weil da waren die Grenzen ja relativ offen. Der Pater Paolo war dann eben 2012 da und er hat angefangen, zusammen mit dem Bischof freundlich zu drücken, dass ich akzeptiere, Priester zu werden. Das war nicht ganz mein Plan. Ganz viele Sachen waren nicht ganz mein Plan.
Oft kommt das Leben einem zuvor.
Und dann 2012 im November wurde ich dann ordiniert als chaldäischer Priester. Also um ein bisschen zum Rekapitulieren. Meine Familie war ursprünglich lutheranisch in Berlin. Großväter sind zwar ausgetreten dann, oder Urgroßväter sind schon ausgetreten dann. Ich habe übrigens immer noch die Familienbibel von 1792. Und ich bin syrisch-katholisch getauft und als chaldäischer Priester ordiniert. So, ziemlich ökumenisch.
Das ist wirklich große Ökumene. Und jetzt, wir haben ja jetzt sehr viel gehört. Sie sind auf Reisen gegangen, sind in Syrien nach Syrien gekommen. Sie sind dort im Kloster Marmose.
Marmose.
Genau. Mhm. Dort sozusagen war so diese erste Berührungspunkte und diese hat so der Funke, der übergesprungen ist. Und dann sind sie in Sulaimaniyya gelandet, bei diesem Kloster, das sie ja revitalisiert haben. Jetzt grenzen wir es vielleicht ein bisschen geografisch ein, auch für die Hörer und Hörerinnen. Sulaimaniyya, eine Millionenstadt in der kurdischen Region im Nordirak.
Jawohl.
An der Grenze zum Iran.
Mhm.
Und mit wenigen Christen.
Ja.
Die erste Frage ist, was waren so die Beweggründe, dieses Kloster zu revitalisieren und was hat Sie angetrieben? Warum macht man das?
Der Erzbischof damals und Patriarch heute, Luis Sacco, wollte ja, dass wir da nach Sulaimaniyya kommen. Er kannte uns, kannte unsere Gemeinschaft. Vielleicht ein ganz kleines Wort zur Gründung von der Marmusa in Syrien. Pater Paolo war dort 1982 in Exerzitien in der damaligen Klosterruine von Marmusa und hatte dort eine spirituelle Erfahrung, wo er dann klar erkannt hat, dass dort in dieser Klosterruine wieder eine Gemeinschaft sein könnte, die, wenn sie das Gebetsleben pflegt, die manuelle Arbeit und eine weite Gastfreundschaft pflegt. Das war seine Vision. Dazu kommt, dass diese drei Elemente im Horizont von Gottes Liebe zum Islam und zu den Muslimen zu verstehen sind. Also das war seine Vision dort. Das wusste der Bischof, er kannte das, er kannte den Pater Paolo relativ gut. Sie haben beide miteinander, als der Bischof noch Pfarrer war in Mosul, haben sie da diskutiert auch. Er war zwei, dreimal im Kloster. Als ich den Bischof das erste Mal getroffen habe, sagte er mir, ich möchte, dass Ihre Gemeinschaft die Präsenz von den Christen in Sulaimaniyya vorbereitet. Ob das meine Christen sind, weiß ich nicht. Dazu ist zu sagen, eben in Irak waren vor dem Einmarsch der Amerikaner etwa 1,3 Millionen Christen. Heute sind es nach optimistischen Schätzungen 300.000. Da ist eine große Abwanderung, da ist ein großer Vertrauensverlust zu Regierung, auch zu der Gesellschaft selber. Das ist oft noch viel wichtiger, wenn man kein Vertrauen hat zu der Regierung, aber Vertrauen zu den Nachbarn, kann man das aushalten. Aber eben da ist viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, aber auch schon vorher. Die Tendenz, dass die Christen abwandern aus dem Mittleren Osten, ist nicht neu. Die ist mindestens seit 60 Jahren so. Deswegen hat der Bischof gesagt, ich weiß nicht, ob das meine Christen sein. In Sulaimaniyya ist die Sache ein bisschen unterschiedlich. Es sind auch viele abgewandert, aber meistens eigentlich ein bisschen so auch aus wirtschaftlichen Gründen. Sie hatten Möglichkeiten, in Europa ein Geschäft zu gründen und so. Also die Christen von Sulaimaniyya normalerweise sind nicht ganz arm, sind meistens Mittelstand und drüber. Und so war das, und es gibt auch welche, die dann hin und her reisen heute, die hier in Europa leben und wieder zurückkommen. Die Gesellschaft von Sulaimaniyya ist relativ offen. Das sieht man vor allen Dingen, wenn man jetzt so sich anschaut, wo die Christen leben. Die Christen leben in der ganzen Stadt. Sie haben kein Viertel, christliches Viertel, wo sie sich gegenseitig stützen könnten, sondern sie leben irgendwo in der Stadt und fühlen sich eigentlich relativ wohl. Aber trotzdem ist dieses Grundvertrauen speziell dann den verschiedenen Regimen gegenüber nicht da. Deswegen reisen sie ab. Und das ist auch ganz wichtig für Mittelstand, für die Händler, für den Handwerker, dass er sich auf die Gesetze verlassen kann. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum die weggehen. So, der Bischof wollte, dass wir diese Präsenz der Christen, sagen wir mal, vielleicht heute würde man sagen, erhalten und eben auch vorbereiten. Weil es gibt neue Christen. Es gibt Christen, die aus den verschiedenen asiatischen Ländern kommen und Pazifik, also die gibt viele philippinische Arbeiter, spezialisierte Personen auch, also nicht nur Leute, die im Haushalt arbeiten, sondern auch vor allem auch Ingenieure, hochqualifizierte Krankenschwestern, Krankenpfleger, indische Techniker und so weiter. Da gibt's relativ viele Christen unter denen. Also da kommt, das ist eine ganz neue christliche Gemeinschaft, die sich da entwickelt. Eben aber leider, was wir denn verlieren, sind die traditionellen chaldäischen, syrisch-katholischen und syrisch-orthodoxen, assyrischen. Diese Tradition verlieren wir ganz langsam.
Das heißt, Christen in dieser kurdischen Region im Nordirak gibt es. Leben die auch in Sicherheit oder gibt es da schon Gefahr, Unsicherheit, eine omnipräsente Verunsicherung?
In dem, was man Kurdistan nennt oder die kurdische Region, dort sind die Christen sicher. Das kann man durchaus sagen. Es gibt halt einfach sehr viele Probleme dadurch, dass die Regierung sporadisch, sagen wir mal, Löhne zahlt. Gibt es auch ein bisschen mehr Probleme dann mit Diebstahl. Es gibt Probleme, ja, dass dann eben viele Leute dann ihre Miete nicht mehr zahlen können. Das sind Probleme. Es sind Probleme vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur. Die Städte selber sind ja sehr beeinflusst vom Sufismus, also die mystische Linie vom Islam. Und die sind normalerweise sehr viel offener dem Fremden gegenüber. Von dem her, gesellschaftlich sind die Christen eigentlich im ganzen Nahen Osten sehr geschätzt, weil die Christen in der Mittelschicht sind oft sehr oft Lehrer, da gibt's auch die christlichen Institutionen für die Schulen. Das ist etwas, was man unbedingt erhalten muss, diese Rolle der Christen, die sich eben einsetzen für das Land, auch für die Entwicklung des Landes. Und eigentlich muss man nicht unbedingt sagen Entwicklung des Landes, weil Irak war ja eigentlich ein sehr modernes Land, aber auch die kontinuierliche Erneuerung, die wir auch in Europa immer brauchen. So, wenn wir irgendwo einschlafen, dann fährt der Zug halt ab. Und das ist sehr wichtig, dass diese Institutionen und diese Haltung des Nützlichseins für dieses Land erhalten wird.
Und genau das bringt mich jetzt auch wieder zu Ihrem Kloster, dieses Nützlichsein, dieses an der Entwicklung mitzuhelfen im Irak, auch in Ihrem Gebiet. Ihr Kloster oder in Ihrem Kloster wollen Sie den christlich-islamischen Dialog stärken und die Versöhnung zwischen Christen und Muslimen vorantreiben. Sie wollen auch die eingefahrenen patriarchischen Strukturen aufbrechen. Es gibt Kurse über die Rolle der Frau in der lokalen Gesellschaft und Sie thematisieren Werte wie Menschenrechte und Demokratie. Wie gelingt Ihnen das? Sehen Sie schon Ergebnisse oder gibt es Erlebnisse, die Sie uns da auch erzählen können von dieser Versöhnung, von diesen Miteinander, von diesem Dialog?
Wir haben jetzt im Moment im Jahr etwa 1500 Personen, die an irgendetwas mitmachen in unserem Kloster. Wir haben Kurse wir haben Sprachkurse. Das ist wahrscheinlich der größte Teil von den Teilnehmern vor allen Dingen auch der treueste, weil jeder Kurs ist ungefähr 4 Monate lang und die kommen dann 3-mal in der Woche. Dann haben wir das Theater, wo wir Kurden, Vertriebene aus dem Irak, syrische Flüchtlinge und eine deutsche Nonne dabei haben, die Schwester Friederike. Und ja, und auch Christen, lokale Christen ab und zu mal. Das ist so ein bisschen eine Gruppe, die sich immer ein bisschen verändert. Jemand reist weg, jemand studiert mehr, jemand hat Arbeit und so weiter, dann kommt jemand neuer. So, das ist schon mal ein sehr schönes Beispiel. Und natürlich dann das Publikum, das auch gemischt ist. Die Kurse selber, speziell die Englischkurse, da sind dann halt Syrer und speziell Syrer. Ermöglichen es für junge Erwachsene aus dem Flüchtlingslager, syrischen Flüchtlingslager nach Sulaymaniyah zu kommen für die Kurse. Und dadurch haben wir jetzt ungefähr ein Drittel von Flüchtlingen in unseren Schülern dort. Und für uns ist das wichtig, dass sie sich mit den lokalen jungen Leuten treffen und eben austauschen, so dass man merkt, ja, der andere, der hatte auch genau die gleichen Probleme wie ich. Das ist das Wichtige, und er mag Tee oder mag keinen Tee, und das ist auch wichtig, dass man eben dann miteinander Tee oder Nescafé trinkt. Das ist, ich denke, das ist manchmal viel wichtiger als große theologische Konferenzen.
Und ich glaube, ich habe auch gelesen, es gibt Sprachkurse für die arabische Bevölkerung, kurdische Sprachkurse, genau. Und umgekehrt. Also auch da dieses Verständnis.
Ja, das war der Anfang. Das war ja eigentlich der Anfang. Wir haben Kurdisch gelehrt, erstmal für die christlichen Vertriebenen. Das haben wir vielleicht nicht angesprochen. 2014 im August kamen ja viele tausend oder fast 2 Millionen Flüchtlinge aus den von ISIS besetzten Gebieten nach Kurdistan. Kurdistan hatte damals 4 Millionen Einwohner. Dann kamen 2 Millionen Flüchtlinge. Und das ging relativ gut. Ja. Und da eben fragt man sich, was Europa manchmal für Probleme hat, aber das war wirklich erstaunlich, weil die sind nicht unbedingt ein Volk, weil die Kurden sprechen Kurdisch. Und die Leute aus Mosul und aus Anbar, also aus den arabisch sprechenden Gegenden, die sprechen halt Arabisch. Deren Väter waren mit Saddam in der Armee oder in der Saddam-Armee, um die Kurden zu unterdrücken damals oder zum Teil. Und da ist es doch ganz erstaunlich, dass das kurdische Volk diese Personen hat aufnehmen können. Von diesen 2 Millionen, sagen wir mal, vielleicht offiziell sind es, glaube ich, nur 1,8 oder so, aber ja, da ist eine ziemlich große Dunkelziffer. Von diesen 2 Millionen waren ungefähr 300.000 Minoritäten. Größte Gruppe höchstwahrscheinlich die Christen, dann Jesidi und dann noch verschiedene andere. Wir haben ja über 12 Religionen im Irak. Also Irak auch in dem ist nicht homogen. In Sulaymaniyah hatten wir dann etwa 250.000 Flüchtlinge, davon am Anfang etwa so 5.000 christliche Flüchtlinge, worum sich dann die Kirchgemeinde gekümmert hat, die ja 1.300 Personen war.
Weil so ist ja die Situation schon eine besondere in diesem Gebiet, wo sie wirken. Und dann kommt eben nochmal 5000 Flüchtlinge dazu. Das ist schon eine Herausforderung.
Das war für uns aber auch die Gelegenheit, unsere Ideen auszuprobieren, eben für die Integration des Kurdisch. Also wir hatten die Idee schon vorher, haben dann gesagt, ja, wie können wir denn das einer Organisation verkaufen? Also wie können wir das einer Organisation nahe bringen, dass das etwas Notwendiges ist, weil damals schon relativ viele arabisch sprechende Personen in Sulaymaniyah gelebt haben, auch zum Beispiel Christen, weil da gab es ja eine Gruppe von Christen, die aus Bagdad geflohen sind, die ja eigentlich Arabisch gesprochen haben und kein Kurdisch konnten. Und dann eben mit dem Problem der Flüchtlinge, der Integration von den Flüchtlingen, weil wir haben ja nicht geglaubt, dass das in 3 Monaten fertig ist und es dauerte ja dann 3 Jahre, war dann die Gelegenheit da und auch die Motivation für die Organisationen, wie zum Beispiel Initiative Christlicher Orient, dann auch diese Kurse anzubieten. Erstmal für die Christen. Wir haben immer gesagt, das ist ein Pilotprojekt und 2 Monate später war es schon kein Pilotprojekt mehr, weil dann hatten wir 8 Standorte in der Stadt, wo nur 2 waren christlich und dann die anderen waren bei anderen Organisationen, bei den Zentren von anderen Hilfswerken, weil die dann gefunden haben, ja, eure Lehrer sind so gut, könnt ihr da nicht auch die Kurse bei uns machen?
Schön, wenn das so Kreise zieht.
Und das sind dann eben das war dann für arabische Kurdisch. Dann kam eine andere Organisation, eine italienische, die hat gesagt, ja, wir haben einen Englischkurs, der läuft nicht so gut, könnt ihr nicht unsere Lehrer ein bisschen trainieren? Wir hatten jemand, der sehr gut war im Lehren von einer Sprache für Ausländer, sagen wir mal, also Deutsch für Ausländer und dort in dem Fall Englisch für Arabisch Sprechende. Aber eben, das ist immer die gleiche Technik und sie hat das sehr gut vermittelt. Und dann haben wir dieses Training gemacht und dann meinte die Organisation, macht ihr doch das alles. Und sie haben uns die Mittel zur Verfügung gestellt und dann haben wir den Englischkurs gehabt. Den wollte ich eigentlich gar nicht, weil eigentlich finde ich es schade, wenn jemand, wie vielleicht auch heute in der Schweiz, ein Genfer mit einem Zürcher redet und dann reden sie Englisch. Und dann kamen junge Kurden, die sagen, wir würden gerne Arabisch lernen. Und da sage ich, das traue ich mich ja nicht, weil eure Väter und viele Politiker waren ja ihre Väter, sagen wir mal, oder die Generation eurer Väter, die sagen ja, sie wollen nichts mehr mit zu tun haben mit den Arabern. Und da meinen die, wir wollen ja auch eigentlich auch nichts zu tun haben mit den Arabern, aber wir wollen Arbeit, sehr pragmatisch. Und so haben wir dann den noch einen Arabischkurs angeboten. Und das sind jetzt im Moment die 3 Sprachen, die wir haben.
Wenn Sie das jetzt alles aufzählen, kommt bei mir im Kopf die Frage, wer ist bei Ihnen an Ihrer Seite? Wer hilft Ihnen da? Also wie viele Ordensmänner, Ordensfrauen oder wer lebt bei Ihnen im Kloster mit und hilft da mit, um das alles zu stemmen?
Unsere Gemeinschaft ist ja relativ klein. Wir sind 7 Ordensbrüder und Ordensschwestern. Vielleicht auch noch was Besonderes. Die Gemeinschaft Al-Khalil von der Mamusa ist eine Gemeinschaft von Mönchen und Nonnen. Das sind nicht 2 Gemeinschaften, es ist nicht ein Orden für die Nonnen und ein Orden für die Mönche, sondern wir sind wirklich in einer Gemeinschaft. Das ist möglich im östlichen Kirchenrecht.
Also gibt es auch weltliche Mitarbeiterinnen oder Ehrenamtliche?
Also dann in Sulaimaniyya, jetzt machen wir so, auch in Marmoussa in Syrien, aber in Sulaimaniyya habe ich ein Team von 6 Leuten im Büro. Eine Buchhalterin, eine Bürochefin, die für die ganze Organisation von den Kursen, Hausbelegung und so weiter verantwortlich ist, und jemand, der im Empfang ist. Das ist auch immer sehr wichtig, weil wir haben über 100 Leute, die ins Kloster hineinlaufen. Und dann noch 2 Volontäre und auch 2 Personen, die sich um einen Teil von den Kursen, jeweils um einen Teil der Kurse kümmern. Dann natürlich Leute, die helfen beim Putzen. Wir haben eine Köchin auch, also. Und dann haben wir die Lehrer. Alles zusammen kommen wir ungefähr so auf 35 Personen.
Nun möchte ich noch die Geschichte rund um Ihren Gründer Pater Paolo ansprechen. Können Sie uns ein bisschen von ihm und seinem Leben erzählen? Er wurde ja dann 2013 vom IS entführt und bis heute fehlt jede Spur von ihm.
Pater Paolo Dall'Oglio ist unser Gründer. Er ist 1982 nach Marmoussa das erste Mal gekommen in einer Suche nach, er hatte seine Vokation seine Berufung zum Islam hin, ganz klar im Jesuitenorden. Das hat der Jesuitenorden auch so akzeptiert oder bestätigt, indem er ihn von der Provinz Italien in die Provinz Mittleren Osten oder Nahen Osten geschickt hat. Und dann war er da bei der Suche, wie sieht das konkret aus? Was mache ich konkret? Und er hat dann bei den verschiedenen alten Orten von der alten Mönche Exerzitien gemacht. So wahrscheinlich jedes Mal, wenn er in den Ferien war, oder nicht wahrscheinlich, ganz sicher, jedes Mal, wenn er in den Ferien war, war er vielleicht in St. Simeon, bei Aleppo. Oder da hat er sogar die Erlaubnis gehabt, eine Woche dort in dem Kloster zu campen und dann auch in Marmoussa, das ja ziemlich abgelegen war, hat er seine 20, 30 Liter Wasser mitgenommen und dort war er dort für 2 Wochen. Er hat eben da intensiv meditiert und Gott gefragt, ja, was mache ich jetzt mit meiner Ausbildung? Ich habe Islamistik und was mache ich da zum Islam hin? Und in Marmoussa hatte er dann diese Vision, dass dieses Kloster wieder zum Leben erwachen könnte, wenn da eine Gemeinschaft ist, die das Gebetsleben pflegt, manuell arbeitet und eine weite Gastfreundschaft anbietet im Horizont der Liebe Gottes zum Islam und den Muslimen. Und so, das war dann der Punkt, wo er dann nach Franziskus so ein bisschen restauriere meine Kirche, und Franziskus hat dann Mater St. Damian angefangen zu restaurieren. Er hat dann angefangen, das Kloster zu organisieren, dass man das Kloster restaurieren kann. Und dann über die Jahre hinweg mit Sommercamps und so weiter hat er dann da das Kloster restauriert. Ja, in 2011, schon in 2009 und 10 hat er sich sehr eingesetzt, dass Syrien nicht isoliert wird politisch. Also das hat auch schon angefangen 2008. Und hat aber auch gesehen dann in 2010, dass wir langsam in einen Bürgerkrieg hineinrutschen, und hat sich da sehr klar ausgedrückt und hat auch versucht vorzuschlagen, was man machen könnte, um das zu verhindern. Er war sehr positiv der Reformbewegung gegenüber, bis zu einem Punkt, wo dann der syrische Staat ihn ausgewiesen hat. Dann war er erstmal in Sulaimaniyah, hat aber auch sehr viele Treffen in ganz Europa gehabt. Und dann ist er in 2013 im Sommer nach Raqqa gereist, um mit dem Islamischen Staat, der damals noch nicht Raqqa voll kontrolliert hat, über die Freilassung von kurdischen Geiseln zu verhandeln. Und dann ist nicht ganz klar, wer ihn dann entführt hat, aber am Ende war er dann auch beim Islamischen Staat und von da an wissen wir eigentlich nichts. Wir haben eigentlich nur Gerüchte. Ich kenne jemanden, der behauptet, dass er ihn in 2013, so September oder so, getroffen hätte, noch im Gefängnis, also er selber auch im Gefängnis. Aber dann nachher wissen wir eigentlich gar nichts.
Und dann gibt es da ja noch die Geschichte von Pater Jacques Murat.
Pater Jacques Murat ist Mitglied, Gründungsmitglied, zusammen mit Pater Paolo von unserer Gemeinschaft. Er wurde in Syrien, in Karyatayn, wo er, wir haben ja dort auch die Verantwortung über ein altes Kloster, das ist ungefähr 50 Kilometer von unserem Kloster weg gehabt, und er war dort auch der Pfarrer, und er wurde dort entführt von der IS. Und später wurde dann die ganze christliche Gemeinschaft dort, die noch verblieben war, auch noch entführt, ungefähr 150 Personen. Und später wurden sie in Gänsefüßlein freigelassen, weil sie einen Dhimmi-Vertrag, also einen Schutzvertrag, unterschrieben haben mit der IS. Und die IS, das war ein sehr unwürdiger, sagen wir mal, Vertrag, aber trotzdem immerhin ein Vertrag, dass der eigentlich garantiert, wenn sie sich an diese Regeln halten, dass sie dann da in Karyatayn leben können. Pater Jacques hat dann aber gesehen, dass die Kämpfe immer näher kommen und zum Beispiel russische Kriegsflugzeuge dann angefangen haben, die Gegend zu bombardieren. Und er und hat gesehen, dass das einfach viel zu gefährlich ist, überhaupt dort in der Region zu bleiben. Und hat dann angefragt, ja, wie können wir da irgendwie flüchten? Einige Beduinen dort haben dann gesagt, also das sind natürlich Muslime, gesagt, ja, wir helfen uns, aber du musst zuerst gehen. Und dann haben sie erstmal den Jacques herausgeschleust und dann ganz langsam auch alle Christen aus dem Dorf weggeholt. Da gibt's auch ein Buch drüber, das ist ein Mönch in Geiselhaft. Den gibt es auch in Deutsch, ja.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, wir hören IS, wir hören von Geiselhaft, wir hören von Entführungen. Haben Sie auch manchmal Angst oder wie geht es Ihnen damit? Und man hört auch immer wieder von Angriffen auf christliche Symbole oder eben auch, wie Sie jetzt erzählt haben, von Angriffen auf Christinnen oder Christen. Muss man Angst haben? Haben Sie Angst?
Also ich habe da fast ein bisschen Überlebensschuldgefühl, weil ich fühle mich in Sulaimaniyah wirklich sicher, auch in ganz Kurdistan. Das kommt auch noch damit, hängt auch damit zusammen, dass ich halt Ausländer bin und den guten Schweizer Pass habe und eigentlich jederzeit weg kann, nicht? Das hat sicher, spielt psychologisch eine Rolle. Aber in Sulaimaniyah fühle ich mich sehr sicher. War ich mal in Gefahr? Nein. Ich war nie wirklich in Gefahr. Ich habe immer gefühlt, dass Sulaimaniyah eines der sichersten Städte ist im ganzen Mittleren Osten oder im ganzen Nahen Osten. Bin ich beunruhigt? Ja, ich bin beunruhigt, wenn ich eben sehe, eigentlich weniger für die Christen, aber für ganz Irak, wenn ich sehe, dass man immer wieder in diese in Probleme, die eher Clan oder ja Eigennutz immer abrutscht. Also, und da ist leider auch innerhalb von den Christen ist immer noch sehr viel Egoismus und egozentrisch, würde ich schon fast sagen. Das ist leider immer wieder so. Es sind sehr viele Eigeninteressen und das tut doch weh, wenn man das sieht.
Ich habe jetzt noch eine inhaltliche Frage, interessiert mich als Frau besonders. Haben wir auch über die Programme oder die Initiativen und Projekte, die Sie in Ihrem Kloster machen, gesprochen. Und da war ja auch, dass die patriarchalen Strukturen aufgebrochen werden sollen und die Rolle der Frau im Irak oder in ihrem Gebiet auch thematisiert werden soll. Wie geht's den Frauen in der Region, wo Sie auch wirken, und welche Schritte können Sie setzen oder was haben Sie für Initiativen auch gemacht, um dieses Thema anzugehen?
Sulaimaniyah ist da wieder interessant, weil wir haben da einige sehr wichtige Frauen in Positionen, die nicht unbedingt Führungspositionen sind, aber sind die Frau vom Präsidenten und die Familie Talibani zum Beispiel, die ist sehr, das gibt es einige sehr bekannte Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Das Gleiche gilt auch für die anderen beiden Provinzen, Duhok und Erbil, wo eben einige Frauen in wichtigen Positionen Zeichen setzen. Das Problem ist, dass man leider sagen muss, zum Beispiel Sulaimaniyah hatte bis vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, die höchste Selbstmordrate von Frauen in der Region. Also, warum ist das so? Die Strukturen sind halt immer noch so, man kann nicht einfach, auch als junger Mann, man kann nicht einfach jemanden heiraten, den man will. Und wenn dann die Familie eben aus Familienraison, nicht Staatsraison, aber Familienraison einen jungen Mann wählt, wo die Frau dann eben relativ gut ausgebildet ist, der dann nicht versteht, was die Bedürfnisse, auch intellektuellen Bedürfnisse seiner Frau ist, vielleicht dann eben das nicht so gern sieht, wenn sie so öffentlich tätig ist. Wir hatten ein sehr schlimmes Beispiel in der christlichen Gemeinschaft. Letztes Jahr war das. Ein Mann, der seine Frau und die Kinder umgebracht hatte. Und anscheinend war das wirklich so, dass er damit nicht zurechtkam, dass sie Professorin war in der Uni und recht bekannt und er halt nicht. Und er hat sich dann auch selber umgebracht. Also das ist eine der Gründe. Also da ist die Gesellschaft im Umbruch. Die Frauen haben Zugang zu guter Ausbildung. Jetzt ist aber eben da, die Familien müssen noch mitspielen. Patriarchalisch noch, weil die Mütter spielen ja auch mit, nicht? Also ich weiß nicht genau, ob man da jetzt sagen kann, ist eine patriarchalische Struktur. Ist eine Struktur, wo die Familie heute nicht mehr die Sicherheit bringt, sondern wo die Familie Grenzen setzt. Da muss, denke ich, um den Frauen zu helfen, ein Verständnis von Familie neu erarbeitet werden, weil die Familie dort ist auch ganz viel Schutz, es ist ganz viel Positives dabei, diese Einbindung, aber eben, es soll dann nicht fesseln. Einbinden ja, fesseln nein, nicht? Also da ist ganz viel auf vielen Ebenen zu machen und da kann man nicht nur mit den Frauen arbeiten. Da müssen auch die Männer das Gefühl haben, dass sie dort mit eingebunden sind in diesem Prozess, in diesem Prozess mitgenommen werden. Wenn man es schafft, denn das Umfeld auch noch mitzunehmen, dann kann man da nachhaltig was verändern. Also, und das ist für uns auch wichtig, wenn dann zum Beispiel auch junge Leute zu uns kommen, dass wir gerade wenn sie minderjährig sind, dass sie dann eben mit ihren Eltern erstmal reden. Ist das okay für euch, dass sie in eine Kirche kommen? Weil das, ich meine, das ist schon was, dass wir da diese 1500 Leute haben und das meiste sind Muslime. In Irak ist das nicht selbstverständlich. Im Irak ist die Moschee für die Muslime und die Kirche für die Christen. Und wie das zum Beispiel in Syrien ein bisschen mehr üblich ist, da kulturell mischt man sich da nicht. Oder gesellschaftlich, kulturell sind wir ja alle gemischt, aber gesellschaftlich mischt man sich da nicht.
Pater Jens, was sind Ihre Pläne? Bleiben Sie im Irak oder eben im Sulaimania oder wo treibt es Sie hin oder bleiben Sie dort?
Ja, also ich werde sicher für längere Zeit noch im Irak bleiben. Ich werde noch ein bisschen mehr Präsenz in der Marmusa in Syrien haben in der nächsten Zeit. Das kann ich machen, weil wir eben ein relativ gutes Team haben dort. Es ist ein bisschen unglücklich, weil wir brauchen ja auch die spirituelle oder das christliche Element dort als Präsenz. Es scheint sich jetzt sowas zu entwickeln, dass verschiedene Priester mich schon angefragt haben, ob sie nicht eine Weile dort Sabbatical machen können. Also das wäre dann eben dann sowas wie ein Stellvertreter, dass eben dieser Monat, wenn ich dann mal einen Monat nicht da bin, dass dann, wie jetzt im Moment gerade, ein Jesuit für mich dort die Messe liest, eher in Englisch und die Antworten dann in Arabisch. Wunderbar.
Meine letzte Frage, was kann die internationale Gemeinschaft oder was können auch wir Menschen im Westen tun, um die Christen im Nahen Osten zu unterstützen? Was geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Also ganz sicher mal als Unterstützung, das ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber mindestens in die kurdische Region kommen Sie hin, schauen Sie sich's an, machen Sie Kontakt mit den dortigen Menschen. In Sulaimania haben wir ungefähr so knapp 1.500 Fünf-Sterne-Betten. Ja, jede Menge Hotels, weil ist auch sehr populär für den Süden vom Irak als Touristenort. Dasselbe für Erbil und in den Bergen ist man dabei, Ferienmöglichkeiten aufzubauen. Das ist mal was. Und es gibt ja auch viele christliche Orte dort zu besuchen. Also wir haben das Grab vom Propheten Nahum. Wir haben, also jetzt in der kurdischen Region, wir haben einen Ort, der Mangesh heißt. Das ist übersetzt, der berührt hat. Und der berührt hat, ist natürlich St. Thomas, der dort durch diesen Ort gereist ist auf seinem Weg nach Indien. Und es ist sehr schön. Leider die Gegend, die sehr noch richtig schön ist, der Kandil und so, die eigentlich hochalpinen Gegenden, die sind im Moment umstritten und da ist es nicht sicher hinzugehen, aber die Gegend Erbil, Sulaimania, Duhok, dort kann man eigentlich gut reisen. Leute kennenlernen, auch zum Beispiel die jesidischen Heiligtümer anschauen. Das ist schon mal etwas. Und es gibt auch schon einige Reiseunternehmer, die Deutsche auch, die Kleingruppen dorthin mitnehmen. Was kann man sonst noch machen? Es gibt viele Organisationen, die Laienorganisationen und auch kirchliche Organisationen, die im Norden vom Irak arbeiten. Norden im Irak auch Mosul, die ja Mosul und Karakosch, diese Orte, wo sehr viel Wiederaufbau getan werden muss und vor allen Dingen sehr viel der Versöhnung getan werden muss. Und das sind enorme Aufgaben, die man lokal, da braucht man jemanden so ein bisschen von außen, der ihnen da hilft in dieser Sache. Obwohl oft wird uns Europäer ja nicht geglaubt, dass wir Probleme hatten. Dass wir wissen, was Krieg ist, dass wir wissen, was Schmerz ist. Ich denke, gerade Österreich hat ja da auch hier seinen Teil gehabt mit den Teilen, die es verloren hat, aber auch mit den vielen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den verschiedenen östlichen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg. Das müssen wir irgendwo vermitteln, dass da eine große Erfahrung ist, dass wir da wirklich helfen können. Und dann zugleich offen bleiben für die Mechaniken der lokalen Kultur, weil die haben sich ja zusammengerauft über 1,5-2000 Jahre. Und das war immer eine sehr vielschichtige Kultur und da sind auch Möglichkeiten da, sich zu versöhnen. Da sind die Techniken da, man muss sich nur daran erinnern. Also und eben dort die Mittel, die Räume zu schaffen, die Räumlichkeiten zu schaffen für Versöhnungsarbeit, ich denke, das ist eines der wichtigen Sachen. Und dann Ausbildung, natürlich Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung.
Das ist ein wichtiges Rädchen, an dem man auch drehen muss. Ja. Pater Jens, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in eine andere Ordenswelt, in eine Region, in ein Gebiet, das wir hier nicht so am Radar haben, nicht so gut kennen. Danke für diese lebendigen Erzählungen.
Danke
Alles
sehr.
Gute Ihnen.
Danke sehr und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.